Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Im Streit über das Bahnprojekt Stuttgart 21 plädiert der Vermittler Geißler dafür, am Bau eines unterirdischen Durchgangsbahnhofs festzuhalten. In seinem Schlichterspruch fordert er aber umfangreiche Nachbesserungen. Außerdem sollen die frei werdenden Flächen sozialverträglich und ökologisch bebaut und gestaltet werden. Geißler war eingeschaltet worden, um den Konflikt zwischen Gegnern und Befürwortern des Milliardenprojekts zu entschärfen. Sein Votum ist jedoch nicht bindend.
Nach stundenlangem Warten, Heiner Geißler präsentiert seinen Schlichterspruch. Bis zum Schluss hatte er versucht, Gegner und Befürworter auf einen Kompromiss im Kleinen zusammenzubringen. Geißler selber plädierte dann für Stuttgart 21, aber mit Nachbesserungen.
Ich empfehle der Bahn, aus diesen und anderen berechtigten Kritikpunkten Konsequenzen zu ziehen und Stuttgart 21 als Bahnknoten im Interesse der Menschen deutlich leistungsfähiger, baulich attraktiver, umweltfreundlicher, behindertenfreundlicher und sicherer zu machen. Eben zu Stuttgart 21 Plus.
Die Bahn verpflichtete sich unter anderem auf einen Stresstest, eine Simulation. Mit ihr soll sie beweisen, dass Stuttgart 21 um ein Drittel leistungsfähiger ist als der derzeitige Kopfbahnhof. Ist das nicht der Fall, müssen zusätzliche Gleise gebaut werden. Weiterhin sollen frei werdende Gleisflächen einer Grundstücksspekulation entzogen und einer Stiftung überschrieben werden. Die Nutzung soll ökologischen, familien- und behindertenfreundlichen Kriterien folgen. Finanziell könnten Geißlers geforderte Nachbesserungen zusätzliche Ausgaben bedeuten. Das 7 Milliarden Euro schwere Gesamtprojekt könnte noch teurer werden. Erste Signale.
Ich hoffe sehr, dass der Stresstest so ausfällt, dass man sehen kann, dass das Projekt gut geplant ist, dass man nach Möglichkeit keine Verbesserungen braucht. Aber ich habe immer gesagt, unterhalb eines Baustopps kann man mit mir über alles reden.
Die Gegner sehen sich in ihrer Kritik bestätigt. Sie fordern von der Bahn eine Zeit des Innehaltens, die diese so freilich nicht zusagen will.
Erst muss der Stresstest durchgeführt werden, dann auf zusätzliche Planungen überprüft werden und diese auch planfeststellungsrechtlich gesichert werden. Deshalb nochmal für uns die notwendige Konsequenz, Fortsetzung des Bau- und Vergabestopps.
Wir werden sicherlich nicht morgen früh sofort wieder die Bagger rollen lassen, sondern wir werden zunächst mal sehr sorgfältig analysieren, was das Votum von Herrn Geißler für uns beinhaltet. Aber wenn wir dabei feststellen, dass wir weitermachen können, werden wir natürlich auch weitermachen.
Einen landesweiten Volksentscheid hält Schlichter Geißler übrigens rechtlich nicht für möglich, forderte aber künftig für Großprojekte eine viel stärkere Bürgerbeteiligung. Am Abend begannen unterdessen erste Proteste der Projektgegner. Es wird weiter demonstriert.
Zu den Reaktionen auf den Schlichterspruch von Heiner Geißler, jetzt direkt aus Stuttgart, Thomas Denzel.
Schon während Heiner Geißler noch seine Empfehlung hier erläuterte, gab es hier im Stuttgarter Rathaus die ersten Protestchöre. Oben bleiben, riefen Gegner des Projekts, die sich offenbar als Verlierer dieser Schlichtung sehen. Und so stellt sich die Frage, wie wird sich die Basis des Protests verhalten, wenn tatsächlich demnächst wieder Bagger rollen? Und eine weitere Frage, wer bezahlt eigentlich die vielen vorgeschlagenen Änderungen am Projekt Stuttgart 21? Denn das, was Heiner Geißler vorgeschlagen hat, bedeutet im Klartext, es muss alles gebaut werden, was nötig ist, um die gewünschte Leistungsfähigkeit des Bahnhofs zu erreichen. Und das kann natürlich leicht viel Geld kosten. In einem Bundesland, das ohnehin einen Sparkurs fahren muss, denn erst vergangenes Wochenende hat die Regierung von Stefan Mappus ein Sparpaket in Höhe von 500 Millionen Euro geschnürt. Damit zurück nach Hamburg.
Der Aufschwung am Arbeitsmarkt geht weiter. Vor allem gut ausgebildete Fachkräfte sind gefragt und auch Langzeitarbeitslose profitieren von der Entwicklung. Die Bundesagentur für Arbeit legte heute die Zahlen für November vor. Danach waren insgesamt rund 2.931.000 Männer und Frauen erwerbslos gemeldet. Das waren etwa 14.000 weniger als im Vormonat und 284.000 weniger als vor einem Jahr. Die Quote lag unverändert bei 7%.
Die Lehrwerkstatt der Zeitarbeitsfirma Fair. Heute ist eine Art Tag der offenen Tür. Die Besucher staunen. Ein Zeitarbeitsunternehmen, das selbst ausbildet, das ist vielen immer noch neu. Für den Chef allerdings ist es nur logisch. Er vermittelt Arbeitskräfte an die Metallbranche und die sucht derzeit händeringend Verstärkung.
Das hat sich in den letzten Monaten sehr stark erhöht. Das heißt, zeigt auf der anderen Seite natürlich auch sehr stark, dass qualifizierte Facharbeiter dem Markt nur noch bedingt zur Verfügung stehen.
Momentan bietet vor allem die Zeitarbeit offene Stellen. Im November war es schon jede dritte. Die Arbeitsministerin kennt die Vorbehalte gegen die Branche. Für sie zählt indes, was unterm Strich steht.
Wenn man mal umgekehrt schaut, was die Wirtschaft im Augenblick beschäftigt, ist die Frage, wo finde ich die Fachkräfte, die ich brauche. Also der Markt ist zum Teil in bestimmten Branchen fast leergefegt. Und das ist nicht mehr eine Frage von Zeitarbeit, sondern überhaupt Menschen finden, die die Arbeit machen können.
Die neue Nachfrage komme mittlerweile sogar bei Langzeitarbeitslosen und bei jungen Menschen an. Die Opposition hat mit dem Aufwärtstrend noch so ihre Probleme.
Das vermeintliche Jobwunder der Bundesregierung basiert auf prekärer Beschäftigung. Es basiert auf der Zunahme von Mini- und Midi-Jobs.
Mir fehlt auch eine gute Kooperation mit den Jobcentern, die wirklich dafür Sorge trägt, dass bundesweit für die Zukunftsberufe ausgebildet wird.
Auf die richtige Ausbildung setzt auch Zeitarbeitschef Herking. In Zukunft, schätzt er, werden seine Kunden ihn nicht mehr nur für die Vermittlung von Arbeitskräften bezahlen, sondern vor allem dafür, dass er sie qualifiziert.
Der Essener Baukonzern Hochtief hat kaum noch Möglichkeiten, sich gegen die Übernahme durch den spanischen Konkurrenten ACS zu wehren. Die deutsche Finanzaufsicht BaFin hat das Übernahmeangebot des hochverschuldeten Unternehmens genehmigt. ACS besitzt bereits knapp 30% der Hochtiefaktien. Die IG Bau will nun rasch Gespräche mit den Spaniern aufnehmen. Ziel sei es, zu verhindern, dass Stellen in Deutschland verloren gingen und der Konzern zerschlagen werde.
6 Tornados der Luftwaffe sind nach mehr als 3,5 Jahren in Afghanistan zu ihrem Stützpunkt Jagel in Schleswig-Holstein zurückgekehrt. Die Maschinen und Piloten waren mit mehr als 4.500 Einsätzen für die Luftaufklärung am Hindukusch mitverantwortlich. In diesem Bereich werden jetzt vor allem unbemannte Flugkörper eingesetzt. Bundesverteidigungsminister zu Guttenberg bezeichnete die Arbeit der Soldaten als erstklassig. Nach dem Tornadoabzug soll die Bundeswehr verstärkt für Aufbau und Ausbildung der afghanischen Streitkräfte zur Verfügung stehen.
Zum Abschluss seiner Nahostreise hat Bundespräsident Wulff Israelis und Palästinenser zu mehr Kompromissbereitschaft im Friedensprozess aufgerufen. Jetzt sei die Gelegenheit für eine tragfähige Lösung, sagte Wulff nach einem Gespräch mit Palästinenserpräsident Abbas in Bethlehem. Vor dem Treffen hatte Wulff die Geburtskirche besucht.
Es war sein persönlicher Wunsch, wenige Wochen vor Weihnachten die Geburtskirche in Bethlehem zu besuchen. Ein ruhiger Auftakt der Visite des Bundespräsidenten in den Palästinensergebieten. Zusammen mit seiner Tochter Annalena besichtigte er natürlich auch die Grotte, wo Jesus angeblich geboren wurde, ehe er sich in den Straßen von Bethlehem ein wenig unters Volk mischte, das ihn sehr herzlich begrüßte. Danach dann der offizielle Teil des Besuchs. Der Empfang bei Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas mit allen Ehren, die ein noch nicht existierender Staat zur Verfügung hat. Wulff sieht für Deutschland eine gute Möglichkeit, im Friedensprozess helfen zu können.
Deutschland macht den beiden Seiten extrem Mut, weil wir verlässlich sind als Partner, einstehen für das Existenzrecht Israels und andererseits sehr vieles aufbauen in den palästinensischen Gebieten, was Voraussetzung ist für Stabilität und Sicherheit auf Dauer.
Bei seinem Besuch heute überbrachte Wulff Palästinenserpräsident Abbas eine vertrauliche Nachricht von Israels Ministerpräsidenten Netanyahu, den er gestern getroffen hatte.
Frieden sei möglich, erklärte Bundespräsident Wulff heute hier in Bethlehem. In seiner ruhigen und bedächtigen Art punktete der Bundespräsident sowohl bei Israelis wie auch bei Palästinensern. Die Hilfe und Unterstützung Deutschlands beim Friedensprozess wird hier sehr geschätzt. Das ehrt Deutschland, aber es verpflichtet es auch.
Die EU-Kommission ermittelt gegen Google wegen des Verdachts, seine marktbeherrschende Stellung bei der Internetsuche zu missbrauchen. So soll Google bei Produktanfragen die Seiten anderer Suchdienste bei den Ergebnissen zu weit unten angezeigt haben. Die Preise für Textanzeigen seien zudem hochgetrieben worden. Ein Konzernsprecher sagte, Google werde eng mit den Wettbewerbshütern zusammenarbeiten.
Tatort Internet. Bei Google startet die EU-Kommission die Suche nach einem Delikt. Der weltgrößte Suchmaschinenbetreiber steht unter dem Verdacht, missliebige Konkurrenz auf schlechtere Plätze verwiesen zu haben. Wir haben heute das Untersuchungsverfahren gegen Google eröffnet. Die Vorwürfe wogen so schwer, dass wir uns zu diesem Schritt entschieden haben. Googles Konkurrenten wie die Suchmaschinenbetreiber Chow und Foundim glauben, dass der US-Gigant eine Rechenformel ausgeklügelt hat, die Google-Angebote automatisch besser platziert als die der Konkurrenten. Google wies alle Vorwürfe zurück. Die Rechenformel, das bestgehütete Geheimnis bei Google, berücksichtige nur die benutzerfreundlichsten Webangebote.
Es ist mitnichten so, dass hier in der Regel Google-Produkte oder dergleichen vorne landen. Das ist de facto nicht der Fall, sondern nur dann, wenn es eben relevante Informationen sind, die der Nutzer sofort auf einen Blick auch finden und dann auch klicken kann.
Das wird Google noch beweisen müssen. Die EU-Kommission stellt sich auf ein längeres Verfahren ein. Schuldig oder nicht schuldig, für den Verbraucher wird sich erstmal nichts ändern.
Der Endkunde wird gar nicht viel merken, weil die Angebote relativ ähnlich in den verschiedenen Suchmaschinen sind. Aber Google bekommt dadurch, dass sie an erster Stelle meistens gelistet werden, eben auch die Umsätze für die Klicks, wenn Kunden kaufen.
Noch gilt die Unschuldsvermutung. Sollte Google am Ende aber doch manipuliert haben, droht dem Online-Riesen eine Rekordbuße von 1,8 Milliarden Euro. Wer außer Europa könnte sich sonst mit einem solchen Giganten anlegen?
Das Erste wird von Herbst 2011 an mit einer neuen Programmstruktur auf Sendung gehen. Das haben die Intendanten der ARD auf ihrer Tagung in Berlin beschlossen. Nahezu alle Gesprächssendungen, aber auch die Dokumentationen und politischen Magazine werden den Sendeplatz wechseln. Damit können sowohl die Tagesthemen als auch das Nachtmagazin an 4 Tagen in der Woche zu einer einheitlichen Uhrzeit beginnen.
Auf Nachrichten soll man sich verlassen können. Das gilt auch für die Sendezeiten. Ab Herbst werden die Tagesthemen in der Woche einheitlich starten. Montag bis Donnerstag gilt, 20 Uhr kommt die Tagesschau, 22.15 Uhr die Tagesthemen und um Mitternacht das Nachtmagazin. Ein verlässliches Nachrichtengerüst, so die ARD-Intendanten heute.
Wir waren alle davon geprägt, dass wir unbedingt diesen einheitlichen Beginn der Tagesthemen brauchen. Das ist das Ziel, das es zu erreichen gilt, und dem muss alles untergeordnet werden. Wir sind aber auch, glaube ich, zu ganz salomonischen Lösungen gekommen.
Es galt, 5 Talkshows neu zu verteilen. Günter Jauch kommt zurück zur ARD, sonntags nach dem Tatort 21.45 Uhr. Schon am Montag um 21 Uhr diskutiert Frank Plasberg hart, aber fair. Sandra Maischberger bleibt beim Dienstag um 22.45 Uhr. Neu ist der Sendeplatz von Anne Wills Polit-Talk, Mittwoch, 22.45 Uhr. Und Reinhold Beckmann fragt Prominente am Donnerstag zur gleichen Zeit nach den Tagesthemen. Kritik hatte es gegeben, weil es nun den Termin für Dokumentationen montags 21 Uhr nicht mehr gibt.
Der Montagsplatz verschwindet nicht, sondern er wird künftig am Montag im Anschluss an die Tagesthemen stattfinden. Das ist für Dokumentationen ein sehr, sehr guter Platz, weil es erlaubt, auch schwierigere Themen anzugehen.
Außerdem soll es nach dem Willen der Intendanten verstärkt in der talkfreien Zeit Dokumentationen geben.
Der Opernsänger und Rockmusiker Peter Hofmann ist tot. Hofmann, der seit Jahren an Parkinson litt, starb in der vergangenen Nacht im Alter von 66 Jahren im oberfränkischen Selb. Der Tenor feierte Triumphe in Wagner-Opern. Seinen internationalen Durchbruch erlebte er in den 70er Jahren bei den Festspielen in Bayreuth. Später machte er immer wieder Ausflüge in die Rock- und Popmusik und sang in Musicals.
Pünktlich zum meteorologischen Winteranfang hat sich auf weite Teile Deutschlands eine Schneedecke gelegt. Im schleswig-holsteinischen Neustadt wuchs sie in wenigen Stunden auf 40 Zentimeter. Bundesweit führten Schnee und Glätte zu mehreren tausend Unfällen, die aber überwiegend glimpflich verliefen. Auch im Flugverkehr, wie hier in Frankfurt, kam es zu erheblichen Einschränkungen. Was uns morgen erwartet, dazu jetzt die Wettervorhersage für Mittwoch, den 1. Dezember.
Das Hoch über Skandinavien lenkt eisige Luft aus Russland heran. Das Tief über Südfrankreich bringt uns morgen dichte Wolken, die zum Teil kräftige Schneefälle im Gepäck haben. Der stark auffrischende Wind sorgt zudem für gefährliche Schneeverwehungen. In Küstennähe gibt es heute Nacht Schneeschauer, sonst mal mehr, mal weniger Wolken und es bleibt überwiegend trocken. Im Norden kann sich morgen auch mal die Sonne blicken lassen. In der Mitte und im Süden viele Wolken, aus denen gebietsweise Schnee rieselt. Gegen Abend setzen dann im Süden und Osten zum Teil kräftige Schneefälle ein. Im Süden schwacher bis mäßiger, sonst teilweise frischer Wind mit starken bis stürmischen Böen. An der See und auf den Bergen sind Sturmböen möglich. Heute Nacht minus 4 bis minus 9 Grad, bei klarem Himmel auch strenger Frost. Morgen bleibt es weiterhin frostig, 0 bis minus 9 Grad. Die Aussichten. Das Winterwetter begleitet uns auch in den nächsten Tagen. Bei frostigen Höchsttemperaturen gibt's meist mehr Wolken als Sonne und in einigen Regionen fällt auch noch Schnee.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr darin, wie weiter nach dem Schlichterspruch. Fragen von Tom Buro an Baden-Württembergs Ministerpräsident Stefan Mappus und Grünen-Fraktionschef Winfried Kretschmann.